Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt der Vorvorgänger von Bärbel Baas als Bundestagspräsident. 12 Jahre lang war er das, von 2005 bis 2017. Jetzt ist er Vorsitzender der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Guten Morgen, Norbert Lammert.
Guten Morgen, Herr May.
Sind Sie auch in Feierstimmung?
Ja, jedenfalls teile ich absolut die mehrfach vorgetragene Überzeugung, dass es sich hier um ein herausragend bedeutendes Dokument handelt. Schon die schiere Jahreszahl ist auffälliger, als sie auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn mit 75 Jahren wird diese Verfassung und damit die Bundesrepublik Deutschland älter als die drei vorausgehenden politischen Systeme, die es seit Gründung des deutschen Nationalstaates 1871 gab. Also 75 Jahre ist auch für die Lebensdauer eines politischen Systems offenkundig eine keineswegs kurze, sondern eher bemerkenswert lange Strecke. Man kann allerdings auch umgekehrt sagen, gerade die deutsche Geschichte zeigt, dass politische Systeme nicht unter Denkmalschutz stehen, sondern dass sie sich immer wieder neu behaupten müssen. Und das ist dem Grundgesetz ganz offenkundig in 75 Jahren erstaunlich gut, auch im Übrigen im internationalen Vergleich gelungen. Das Grundgesetz gehört mit seinen jetzt gerade mal 75 Jahren schon jetzt zu den ältesten geltenden Verfassungen der Welt.
Also würden Sie sagen, das Grundgesetz hat es geschafft, uns 75 Jahre lang vor uns selbst zu schützen?
Das ist mir ein bisschen zu dramatisch formuliert. Jedenfalls nimmt es ja erkennbar in vielen Formulierungen und Regelungen die Erfahrungen auf, die wir in unserer eigenen Geschichte mit uns selbst gemacht haben.
Ja, ich frage das, weil die britische Demokratie, die kommt beispielsweise ganz ohne Verfassung aus, ohne dass dort je die Barbarei ausgebrochen ist.
Naja. Also sowohl für Großbritannien wie für Israel, zwei demokratische Staaten, die keine Verfassung haben, gibt es aber in den jeweiligen Ländern viele Stimmen, die sich eher nachdenklich über die vermeintliche Errungenschaft äußern, über gar keine Verfassung als förmliches Gerüst der Architektur des eigenen politischen Systems.
Ja. Was macht denn das Grundgesetz so besonders für Sie und auch so effektiv für Sie?
Ja, da gäbe es jetzt vieles vorzutragen. Es beginnt schon mit dem erstaunlichsten Satz, der wohl jemals an der Spitze irgendeiner Verfassung der Welt gestanden hat, nämlich dem berühmten Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ja erkennbar keine Tatsachenbehauptung, sondern es ist umgekehrt der Appell, der sich aus der Erfahrung ergeben hat, dass die Würde des Menschen antastbar ist und dass der Schutz der Menschenwürde die erste, oberste und nicht verhandelbare Aufgabe jedes jedenfalls demokratisch verfassten Staates ist. Deswegen heißt ja im Übrigen auch der folgende Satz, die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, Rechtsprechung und ausführende Gewalt als unmittelbar geltendes Recht. Das ist eine geniale Eröffnung für eine Verfassung und wie wir jetzt nach 75 Jahren feststellen können, es ist eben nicht ein gut gemeinter Appell geblieben, sondern eine die Verfassungswirklichkeit prägende Vorgabe.
Und doch haben wir ja in dem Beitrag gehört, dass man häufig von ihrer Nachfolgerin Bärbel Baas, dass das Grundgesetz ja so etwas wie ein Ideal beschreibt, den die Bundesrepublik noch nicht in allen Bereichen nachgekommen ist. Sie hat das jetzt am Beispiel der Frauenrechte oder beziehungsweise der Gleichberechtigung von Mann und Frau festgemacht. Wie nah sind wir denn am Idealzustand?
Ja, es liegt in der Natur von Grundrechten, dass sie ein Prinzip oder eben meinetwegen auch eine Idealvorstellung formulieren, die sich immer wieder im Alltag bewähren muss. Das gilt ja nicht nur für den Gleichberechtigungsartikel, es gilt für Prinzipien wie Meinungsfreiheit, wie Pressefreiheit, wie Religionsfreiheit, wie freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und wenn man dann noch neben dem prinzipiellen Spannungsverhältnis zwischen einem solchen deklamierten grundsätzlichen Anspruch und der Wirklichkeit die ganz unterschiedlichen subjektiven Erwartungen von Menschen mit Blick auf diese jeweiligen Grundrechte betrachtet, dann wird man sich über das Spannungsverhältnis nicht ernsthaft beklagen dürfen. Zumal es wiederum zu den großen Vorzügen unserer Verfassung gehört, dass sie jedem, der in Deutschland lebt, das Recht eröffnet, sich beim Bundesverfassungsgericht zu beklagen, im wörtlichen Sinne des Wortes, wenn man sich selbst durch staatliches Handeln in einem der garantierten Grundrechte verletzt fühlt.
Okay, ich habe es gerade ein bisschen für Ihren Geschmack zu dramatisch formuliert, dass das Grundgesetz uns vor uns selbst schützt. Dann drehe ich die Frage jetzt mal um. Kann man das Grundgesetz schützen? Muss man das Grundgesetz besser schützen vor demokratiefeindlichen Mächten?
Ja, wenngleich es wiederum zu den Besonderheiten dieser Verfassung gehört, dass sie sich selbst gewissermaßen vor dem Übermut möglicher sich verändernder Mehrheiten schützt durch die berühmte Ewigkeitsgarantie im Artikel 79 der Verfassung, die nämlich auch beliebig große Mehrheiten, die sich nach Wahlen im Deutschen Bundestag und oder auch in der Länderkammer, dem Bundesrat bilden könnten, daran hindert, die zentralen Prinzipien dieser Verfassung aus den Angeln zu heben, also dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer Rechtsstaat ist, eine Republik, eine Demokratie, ein Sozialstaat, ein Bundesstaat, ein Rechtsstaat, das gehört zu den nicht veränderbaren architektonischen Prinzipien dieses Landes. Und genauso sind die Grundrechte in ihrer Substanz vor mehrheitlichen Veränderungen oder Eingriffen durch den Verfassungstext geschützt.
Also diese Sorge, die jetzt viele artikulieren, dass das Grundgesetz in Gefahr sei, dass die demokratische Verfasstheit unserer Republik in Gefahr sei, wäre den Anfängen, diese Sorge teilen Sie nicht?
Nein, da bin ich sowohl mit Blick auf eine völlig anders konstruierte Verfassung als auch eine doch erkennbar andere, viel breitere und verlässlichere demokratische Mitte in Deutschland, als das in der Weimarer Republik der Fall war, deutlich zuversichtlicher. Mhm.
Sollte man trotzdem das Bundesverfassungsgericht beispielsweise noch stärker schützen, mit zum Beispiel mit Zweidrittelmehrheiten, was die Entsendung von Richtern und auch die Anzahl der Richter angeht? Sind das probate Mittel, die man bedenken sollte?
Ja, dafür spricht manches. Wenngleich sich eine angemessene Regelung dann als nicht ganz so simpel herausstellt wie die Vereinbarung auf diese grundsätzliche Überlegung. Aber zutreffend ist schon, dass von allen Verfassungsinstitutionen das Bundesverfassungsgericht selbst im Grundgesetz am stiefmütterlichsten behandelt worden ist. Das ist im Übrigen ja auch eine völlig neue Institution, die wir in früheren deutschen und auch anderen internationalen Verfassungen gar nicht kennen, sodass schon manches dafür spricht, dass man ähnlich wie das bei den anderen Verfassungsinstitutionen ja auch der Fall ist, Grundsätze ihrer Arbeit, ihrer Zusammensetzung, der Amtsdauer von Verfassungsrichtern von den Veränderungsmöglichkeiten einfacher Mehrheiten im Deutschen Bundestag befreit, indem man solche Grundsätze in der Verfassung festlegt.
Wäre es für Sie beispielsweise okay, wenn die AfD wie alle anderen Parteien mit parlamentarischer Relevanz Verfassungsrichter entsendet?
Wenn es für Vorschläge aus ihren Reihen eine entsprechende qualifizierte Mehrheit im Deutschen Bundestag gäbe, wäre das in Ordnung. Aber aus gutem Grund werden für alle solche Nominierungen Wahlgänge vorausgesetzt. Das heißt, es muss auch eine Mehrheit für solche Kandidatinnen oder Kandidaten geben. Die gleiche Frage stellt sich ja seit geraumer Zeit, etwa bei der Wahl des Präsidiums des Deutschen Bundestages oder bei der Besetzung von Ausschussvorsitzenden. Da ist völlig unstreitig, dass eine im Parlament vertretene Partei einen Anspruch auf Nominierung eigener Kandidaten hat. Ja. Aber hoffentlich genauso unstreitig ist, dass sie eine Mehrheit brauchen, wenn sie gewählt werden sollen.
Herr Lammert, ich möchte zum Ende des Gesprächs noch ein anderes Thema zum Grundgesetz mit Ihnen anschneiden. Sie haben 2009, damals regierte ja wirklich noch eine riesengroße Koalition aus Union und SPD, als einziger Unionsabgeordneter gegen die Aufnahme der Schuldenbremse ins Grundgesetz gestimmt. Wenn Sie jetzt die Diskussion mitverfolgen, fühlen Sie sich bestätigt oder eher nicht?
Also meine damalige Ablehnung hing im Kern damit zusammen, dass nach meiner Überzeugung wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein bisschen sehr großzügig mit Verfassungsänderungen umgegangen sind. Das Grundgesetz ist inzwischen doppelt so lang, wie es 1949 war. Ich habe noch niemanden getroffen, der ernsthaft behauptet, es sei inzwischen auch doppelt so gut, wie es 1949 war. Vieles ist übrigens nicht zufälligerweise regelmäßig in Zeiten großer Koalition in die Verfassung geschrieben worden, was auch auf andere Weise hinreichend hätte geregelt werden können. Und diese damals eingeführte Schuldenbremse war Bestandteil eines großen Pakets von mehreren Verfassungsergänzungen und Änderungen gleichzeitig, die im Rahmen der sogenannten Föderalismusreform vorgeschlagen worden waren und bei denen mich eine Reihe dieser Änderungen auch deswegen nicht überzeugte, weil einmal mehr die Länder eigene Gestaltungszuständigkeiten an den Bund abtraten gegen die Zusage der Übernahme sonst auf sie entfallender Kosten.
So, eine Frage habe ich noch. Tut es dem Land gut, wenn Karlsruhe vermehrt politische Entscheidungen treffen muss, wie jetzt beispielsweise zum Klimatransformationsfonds, was ja auch mit der Schuldenbremse zusammenhängt?
Na, da habe ich ja auch früher gelegentlich darauf hingewiesen, dass es auf der einen Seite gelegentlich den Übermut des Bundestages gibt, die Grenzen der Verfassung in eigenen Gesetzgebungsverfahren auszutesten und manchmal eben auch einen erkennbaren politischen Gestaltungsehrgeiz des Bundesverfassungsgerichts in die Verfassung Absichten hineinzulesen, die sich jedenfalls im Verfassungstext nicht finden. Da wäre auf beiden Seiten gelegentlich ein bisschen mehr Disziplin durchaus wünschenswert.
Sehr salomonisch von Ihnen und gutes Schlusswort. Norbert Lammert war das, ehemaliger Bundestagspräsident und jetzt Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Lammert, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Einen guten Tag.
Ihnen auch.